Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast des Sri Aurobindo Centers Berlin zu Sri Aurobindos philosophischem Hauptwerk Life Divine, das göttliche Leben. Heute zum Thema Von der siebenfachen Unwissenheit zum siebenfachen Wissen, Teil 2. Wir hatten uns an unserem letzten Abend bewusst gemacht, wo wir als Mensch in der Evolution des Bewusstseins stehen und dass wir uns, um nun den nächsten entscheidenden Schritt zu machen, nach innen wenden müssen. Dass wir aus diesem Inneren oder Innersten heraus schauen und handeln müssen. Was nun ist dieses Innere, dieses Innerste, das sich unserem gewöhnlichen, nach außen gerichteten Bewusstsein entzieht? Das sich quasi vor ihm verbirgt. Die Wissenschaft oder Psychologie spricht in diesem Zusammenhang oft oder sogar in aller Regel von einem sogenannten Unterbewusstsein und bezeichnet damit alles, was sozusagen von innen kommt, was hinter oder unter unserem gewöhnlichen Wachbewusstsein liegt. Diese Einordnung oder Bezeichnung ist für uns, für unseren Weg und die inneren Erfahrungen, die damit verbunden sind, zu allgemein und tatsächlich auch irreführend. Denn in diesem Inneren verbergen sich ausgesprochen unterschiedliche Ebenen, Kräfte und Phänomene, die wir, wenn wir in diese Lande eintreten und sie durchschreiten, sehr klar auseinanderhalten und differenzieren müssen. Zunächst einmal spricht auch Sri Aurobindo von einem Unterbewusstsein und bezeichnet damit ein Bewusstsein, das sich unterhalb des Mentals und des bewussten Lebens befindet. Dieses Unterbewusstsein ist unklar, dunkel. Es ist für das Mental, für unser gewöhnliches Bewusstsein, nicht oder kaum wahrnehmbar. Es wirkt in uns Menschen in erster Linie in den rein physischen und vitalen Elementen unseres Körpers, in den Zellen, in den Nerven, in den Organen. Und es steuert dort die physischen Lebensprozesse, die quasi automatischen Reaktionen unseres Körpers und elementare Regungen und Bewegungen des Sinnenmentals. Zwar nimmt dieses Unterbewusstsein in uns Menschen, einen deutlich geringeren Raum ein, wie im Tier und in der Pflanze. Dort organisiert und bestimmt es das gesamte Dasein. Doch es ist auch in uns weiterhin vorhanden. Und noch mehr, denn im Menschen, im mentalen Wesen, erstreckt sich das Unterbewusstsein auch auf das Mental. Es bildet eine Art mentales Substratum, in das alle Eindrücke, die wir empfangen, und auch all das, was wir aus unserem Oberflächenmental zurückweisen, einsinken, indem sie verbleiben und aus dem sie dann im Schlaf oder wenn wir unaufmerksam sind, emporsteigen. Als Träume, als mechanisches mentales Wirken oder als Suggestionen, als automatische vitale Reaktionen und Impulse oder als physische Anomalien oder Unregelmäßigkeiten, als Störungen des Nervensystems, als Formen von Morbidität und Unwohlsein, von Krankheit und Ungleichgewicht, die einem Tier oder einer Pflanze zumindest in dieser Weise fremd sind. Wir selbst bringen aus dem Unterbewusstsein gewöhnlich nur das hervor, was unser Wachbewusstsein und unsere Intelligenz für ihre Zwecke benötigen. Und wir sind uns daher seiner tatsächlichen Natur, seines Ursprungs und seines Wirkens nicht bewusst. Wir verstehen sie nicht in dem, was sie wirklich sind, sondern übersetzen sie in unsere gewöhnliche menschliche Wahrnehmung. Und unsere menschliche Intelligenz. Und wir übersehen dabei in aller Regel, dass das, was aus dem Unterbewusstsein aufsteigt, von selbst, quasi automatisch aufsteigt und dass die Auswirkungen, die diese Dinge auf unser Mental und unseren Körper haben, ebenfalls Automatismen unterliegen, dass sie sich also dem Einfluss unseres Willens entziehen. Denn weil wir dieses Unterbewusste und seine tatsächlichen Wirkweisen nicht kennen, können wir es auch nicht kontrollieren. Tatsächlich gibt es aber auch im gewöhnlichen menschlichen Dasein Zustände, in denen wir unmittelbar mit diesem Unterbewusstsein auf seiner eigenen Ebene in Berührung kommen. Und dies geschieht in der Regel dann, wenn wir krank sind, etwa in einem Zustand von hohem Fieber. Wir können dann sehen und erleben, und wir nennen das dann oft Delirium, dass dieses Unterbewusstsein sehr aktiv ist, dass sich alles unablässig im Kreis dreht, dass es eine endlose mechanische Bewegung unterhalb unseres menschlichen Bewusstseins gibt, in den Teilen unseres physischen und vitalen Mentals, die unter der Oberfläche liegen. All dies und noch viel mehr liegt im Unterbewusstsein in diesem tiefen, dunklen Meer verborgen. Nun würde es uns nicht wirklich helfen, in dieses Unterbewusstsein hinabzusteigen und zu versuchen, es auf diese Weise zu erforschen. Denn das Einzige, was dann geschieht, ist, dass wir in eine amorphe, zusammenhanglose Suppe fallen, in denen sich alle Wahrnehmungslinien, das, was wir gewöhnlich bewusst nennen, quasi auflösen. Wir fallen in eine Art Schlaf, eine trübe, dunkle Trance oder in eine Erstarrung, die sich wie ein Koma anfühlt. Unser Mental kann sich durch eine bestimmte Betrachtung eine indirekte und mehr oder weniger konstruierte Idee von diesem Unterbewusstsein und dem darin verborgenen Wirken bilden. Doch nur, wenn wir in unser inneres, subliminales Bewusstsein, in das innere Mental und das innere Vital zurücktreten oder wenn wir in das Überbewusstsein aufsteigen und von dort herunterschauen oder uns von dort aus in diese Tiefen weiten, können wir uns der Geheimnisse unserer unterbewussten, physischen, vitalen und mentalen Natur tatsächlich bewusst werden und diese kontrollieren. Und diese bewusste Wahrnehmung, diese Kontrolle sind für den Prozess des integralen Yoga außerordentlich wichtig. Denn das Unterbewusste ist das langsam bewusst werdende Unbewusste. Es ist das, was unsere niederen Wesensteile und ihre Bewegungen stützt, und es ist sogar ihre Wurzel. Es nährt und stärkt all das in ihnen, in uns, was am meisten festhält und das sich weigert, sich zu verändern, unsere mechanischen Wiederholungen unintelligenter Gedanken, die hartnäckige Sturheit, das auf sich selbst Bestehen unserer Gefühle, Empfindungen, Impulse und Neigungen oder die Beständigkeit unseres Charakters, die sich unserer Kontrolle entzieht. Das Tier in uns und auch das Infernalische hat seine Höhle und seinen Rückzugsort im tiefen Dschungel oder Meer des Unterbewusstseins. Und wenn irgendein höheres Leben vollständig sein soll, wenn die Natur in vollständiger, integraler Weise transformiert werden soll, dann ist es unerlässlich, diese Ebene zu durchdringen, Licht in sie hineinzubringen, und schließlich die Kontrolle über sie zu erlangen. Wir Menschen bestehen jedoch nicht nur aus diesem Unterbewusstsein und unserem gewöhnlichen äußeren Wesen, sondern darüber hinaus aus einem durchaus machtvolleren und wertvolleren Element, das wir intrabewusst oder subliminal genannt haben. Dieser Bereich umfasst das weite Wirken unserer inneren Intelligenz und unseres inneren Sinnesmentals, des inneren Vitals und auch eines inneren subtil-physischen Daseins, die unser Wachbewusstsein stützen und tragen. Denn wenn wir in diese Ebene eintreten und dieses verborgene Selbst tiefer erforschen, dann sehen wir, dass all das, was wir im Äußeren denken, fühlen und empfinden, dass das, was wir im Allgemeinen Intelligenz nennen, eine Art Auswahl dessen ist, was wir dort sind oder sein können, dass unser Wachbewusstsein eine verstümmelte und eher vulgäre Ausdrucksform dieses wirklichen, verborgenen Seins ist, dass es quasi aus diesen Tiefen an die Oberfläche geworfen wird. Tatsächlich wurde unser Oberflächenwesen mit dieser subliminalen Unterstützung überhaupt erst geformt. Man könnte sagen, dass unser inneres, subliminales Wesen, das innere Mental, das innere Vital, das subtil-physische, eine Formation ist, die zwischen dem reinen Unbewusstsein und den universalen, feinstofflichen Ebenen des Lebens und Mentals, die in der Involution entstanden sind, vermittelt. Die Reaktionen unseres äußeren Wesens auf die Welt und die Umwelt werden von diesem inneren Wesen gestützt. Oder wenn wir es noch genauer sagen wollen, sie sind eigentlich die Reaktionen dieser inneren Ebenen, die durch unser Oberflächenmental wiedergegeben und übersetzt werden. Und dies gilt nicht nur für unsere Erfahrungen mit der äußeren Welt, sondern auch für das, was wir unsere Persönlichkeit oder unseren Charakter nennen. Denn auch diese sind nichts anderes als das Ergebnis, eine Art verschmolzene Formulierung von Kräften, Einflüssen und auch von Willen und Motiven, die aus diesem uns verborgenen, subliminalen Bewusstsein nach vorne treten und eine Oberflächenperson kreieren. Dieses Subliminal ist nicht nur ein reiner innerer Raum, sondern es dehnt sich auch in unser Umgebungsbewusstsein aus. Und es berührt und empfängt dort all die Bewegungen, all die Gedanken, Kräfte und Formen, die aus dem universalen Mental, dem universalen Vital und dem universalen Subtilphysischen unablässig auf uns einströmen. Diese werden von unserem subliminalen Selbst wahrgenommen und in Gebilde und Formationen verwandelt, die unsere Existenz, ohne dass wir das wissen oder überhaupt bemerken, in sehr machtvoller Weise beeinträchtigen oder sogar beherrschen können. Und wenn sich der Vorhang, der diese innere Existenz von unserem Oberflächenbewusstsein trennt, öffnet, dann können wir die eigentlichen Quellen sehen, aus denen unsere gegenwärtigen mentalen Energien und unsere Lebenskräfte, aus denen unser Denken, Fühlen und Wollen entspringen. Und wir können dann das, was in uns geschieht, tatsächlich kontrollieren, statt davon genommen und mehr oder weniger gespielt zu werden. Damit uns diese Dinge jedoch vollständig bewusst werden, müssen wir noch tiefer gehen. Wir müssen sie nicht nur kommen sehen und sozusagen nach innen blicken, sondern tatsächlich nach innen gehen. Wir müssen hinter den geöffneten Vorhang in die inneren Räume eintreten und dort leben, von dort schauen und wirken, in unserem inneren Mental, unserem inneren Leben, in unserer innersten Seele. Und wir müssen in eine höhere Ebene aufsteigen, in eine Ebene, die jenseits unseres Wachbewusstseins liegt. Ein Leben in unserem Inneren, aus unserem Inneren, kann unseren gegenwärtigen evolutionären Zustand erweitern und vervollständigen. Doch wenn wir über diesen Zustand hinausgehen wollen, dann müssen wir uns dem bewusst werden, was für uns aktuell noch überbewusst ist. Wir müssen zu den Höhen aufsteigen, in denen der Geist, der Spirit, quasi zu Hause ist. Was nun ist dieses Überbewusste? Was ist mit dem Aufstieg in die Höhen, in denen der Geist zu Hause ist, gemeint? Zunächst einmal müssen wir verstehen, dass es auch dort verschiedene Ebenen, Wirkweisen und Welten gibt. Die höheren Ebenen des mentalen Seins, wie auch die Höhen des reinen supramentalen und spirituellen Seins. Und so besteht der erste Schritt, die erste Stufe unseres Aufstiegs darin, unsere Bewusstseinskraft in die höheren Teile des Mentals zu erheben. In Ebenen, von denen wir bereits jetzt, ohne es zu wissen, mentale Bewegungen und Eingebungen empfangen. Weite Offenbarungen, machtvolle Inspirationen oder höhere, lichtvolle Intuitionen. Und wenn es uns gelingen könnte, diese Höhen selbst zu erreichen, dort zu sein und uns dort zu zentrieren, dann könnte sich etwas von der unmittelbaren Gegenwart und Macht des Geistes einen ersten Ausdruck in uns verleihen. Und vielleicht sogar, wenn auch in indirekter und abgeleiteter Form, das Supramental. Es könnte sich in seinen Anfängen manifestieren, und es könnte unser niederes Dasein in gewisser Weise regieren und dabei helfen, es umzugestalten. Und dann, wenn dies geschehen ist, könnte unsere Evolution durch die Kraft dieses veränderten Bewusstseins eine sublimere, erhabenere Form annehmen. Und wir könnten über die höheren mentalen Ebenen hinaus in die supramentale und höchste spirituelle Natur emporsteigen. Tatsächlich müssen wir nicht unbedingt in diese höheren mentalen Ebenen aufsteigen und dort leben, um uns bis zu einem gewissen Grad von der konstitutionellen und psychologischen Unwissenheit zu befreien. Denn wenn wir uns sozusagen hier unten für diese Kräfte und Einflüsse öffnen und ihr Wissen empfangen, dann können wir uns als spirituelle Wesen bewusst werden und unser gewöhnliches Leben und Bewusstsein, wenn auch in unvollkommener Weise, spiritualisieren. Wir können mit diesen höheren Welten bewusst kommunizieren, ihre erleuchtenden und transformierenden Kräfte empfangen und von ihrer größeren, lichtvolleren Mentalität geführt und geleitet werden. All dies können wir als Mensch, wenn wir hochentwickelt oder spirituell erwacht sind, erreichen. Doch es wäre erst ein Anfang, ein erster Schritt. Denn wenn wir ein integrales Selbstwissen erlangen wollen, ein wirklich vollständiges Bewusstsein, eine vollständige Macht, dann müssen wir diesen Aufstieg tatsächlich vollziehen. Bislang geschieht dies, dieser Aufstieg, in aller Regel in einem Bewusstseinszustand, der in sich selbst absorbiert ist, in einer Art unbewegter oder auch ekstatischer Trance. Wenn diese Ebenen aber in uns wirksam werden sollen, wenn sie bewusst unser Wachbewusstsein beeinflussen und kontrollieren sollen, dann muss sich unser Bewusstsein so erhöhen und weiten, dass es sie erfassen kann, dass es diese Welten, dieses neue Bewusstsein, diese neuen Wirkkräfte und Möglichkeiten konkret wahrnehmen kann. Und es muss damit unser gegenwärtiges Sein, unser gegenwärtiges Bewusstsein und Wirken aufnehmen und sie in göttliche Ausdrucksformen verwandeln, die dann unsere menschliche Existenz transfigurieren, umgestalten, im tiefsten und besten Sinne verklären, eine sozusagen übermentale Transmutation und Transfiguration. Wir sprechen hier noch nicht von der supramentalen Transformation oder einer neuen Spezies. Und wir sehen auch hier, dass die Evolution, wie wir schon gesehen haben, eine dreifache Bewegung vollzieht. Einen Aufstieg, das Weiten der Basis und des Feldes und die dann folgende Integration. Dieser evolutionäre Weg, der evolutionäre Wandel, muss notwendigerweise auch mit einer Zurückweisung verbunden sein. Einer Zurückweisung unserer gegenwärtigen, verengenden Unwissenheit. Denn aktuell leben wir buchstäblich im Hier und Jetzt, von einem Augenblick zum nächsten. Und unser gesamter Blick richtet sich auf dieses Leben, in diesem Körper, auf die Spanne zwischen dem, was wir Geburt und Tod nennen. Alles, was darüber hinausgeht, unsere weitere Vergangenheit und auch das, was jenseits dessen in der Zukunft liegt, ist uns verborgen. Doch dies muss nicht so sein. Und es ist auch nur deshalb so, weil wir an ein bestimmtes Bewusstsein von Zeit gebunden sind. An eine Wahrnehmung, die auf der rein physischen Erinnerung beruht. Auf der Erinnerung also, die ganz konkret an unser körperliches Dasein gebunden ist und die mit dem Körper geboren wird und erlischt. Und diese Begrenztheit auf die physische Erinnerung wiederum beruht darauf, dass wir uns fast ausschließlich mit der materiellen Ebene und dem materiellen Leben befassen. Oder anders gesagt, diese begrenzte Schau oder Wahrnehmung ist lediglich ein vorübergehender, von der Evolution durchaus gewollter Zustand, damit wir uns in der materiellen Welt verankern und in ihr wirken. Sie ist nicht das eigentliche Gesetz des Geistes. Und wenn wir diese ausschließliche Beschäftigung mit dem Äußeren, ganz oder auch nur ein wenig zur Seite legen, wenn das Mental sich weitet, wenn wir in unser Subliminales und Überbewusstes, in unser Inneres und Höheres Sein treten, dann können wir unsere gesamte Existenz sehen und sein. Unsere immerwährende, fortlaufende Existenz in der Zeit und unsere ewige Existenz jenseits von Zeit. Und diese deutlich erweiterte Wahrnehmung ist auch erforderlich, wenn wir uns selbst wirklich wissen wollen, wenn wir die Natur, den Zweck und auch die Zustände und Rahmenbedingungen unseres Daseins ins richtige Verhältnis und in die richtige Beziehung zueinander setzen wollen. Denn ansonsten verzerrt sich unsere Perspektive, auch die eigene spirituelle Perspektive. Das wahre Wissen um das, was wir hier in der Zeit sind, eröffnet sich uns nur, wenn wir, ganz konkret, im Bewusstsein unserer eigenen Unsterblichkeit leben. Und Unsterblichkeit, das ist uns inzwischen bewusst geworden, bedeutet hier nicht das rein persönliche Überleben unseres physischen Todes. Wir sind unsterblich in der Ewigkeit unserer Selbstexistenz, die weder einen Anfang noch ein Ende hat, die also jenseits all unserer Geburten liegt, auch jenseits unserer ersten, ursprünglichen Geburt. Egal in welchen Ebenen und Welten, seien sie physisch-materiell, feinstofflich-vital oder spirituell in den jenseitigen Himmeln. Allein die zeitlose Existenz des Geistes, des Spirit, ist die wahre Unsterblichkeit. Gewiss, das Wort Unsterblichkeit hat auch eine zweite, in gewisser Weise abgeleitete Bedeutung. Es bezeichnet, neben der wahren Unsterblichkeit, auch die quasi endlose Folge unserer Existenz in der Zeit, unsere durchgängige Erfahrung von Leben zu Leben und von Ebene zu Ebene die wir durchschreiten, wenn wir unseren physischen Körper verlassen. Doch dies ist im Grunde nur eine natürliche Folge unserer tatsächlichen Zeitlosigkeit, die sich hier in Form einer Kontinuität in ewiger Zeit ausdrückt. Wir selbst können beide Unsterblichkeiten erfahren. Die zeitlose Unsterblichkeit offenbart sich uns durch das Wissen des Selbstes im Nichtgeborensein und im Nichtwerden, durch die Identität mit dem unwandelbaren Geist in uns selbst. Die Unsterblichkeit in der Zeit erlangen wir durch das Wissen des Selbstes in der Geburt und im Werden. Und dieses Wissen übersetzt sich in uns in die Wahrnehmung einer permanenten, durchgängigen Identität der Seele, in all unseren wechselnden Formen von Mental, Leben und Körper. Und dies ist nicht nur ein reines Überleben, sondern, wir hatten es schon gesagt, Zeitlosigkeit, die sich in Zeitmanifestation übersetzt. Tatsächliche Unsterblichkeit bedeutet also, kurz gesagt, das Wissen um die Seele und um das Selbst. Das Wissen um das Selbst befreit uns vom, wenn man es so ausdrücken will, ewigen Rad des Lebens, von der Kette von Geburt und Tod, von Tod und Geburt, das Ziel so vieler, wenn nicht der meisten indischen Traditionen. Die zweite Verwirklichung, das zusätzliche Wissen um die Seele, führt zu einer weiteren Befreiung. Denn wir besitzen dann die Erfahrungen des Geistes in der Zeitewigkeit, ohne die Grenzen, die uns durch das gewöhnliche Menschsein auferlegt sind. Ohne Unwissenheit und ohne an die Kette unserer Handlungen, an Ursache und Wirkung, an Schicksal oder an das, was wir Karma oder Dharma nennen, gebunden zu sein. Die erste Verwirklichung, die Verwirklichung des Selbstes, der zeitlosen Existenz an sich, schließt die andere, die Verwirklichung der Seele, eines ewigen Selbstes in ewiger Zeit, nicht unbedingt ein. Und auch die zweite Verwirklichung, für sich allein genommen, kann immer noch zu der Wahrnehmung führen, dass unsere Existenz irgendwann einmal begonnen hat und irgendwann enden wird. Beides aber, Seele und Selbst, sind verschiedene Seiten einer Wahrheit, einer bewussten Existenz in Ewigkeit. Diese ewige Existenz, ist die erste Bedingung für ein göttliches Bewusstsein und ein göttliches Leben. Die zweite besteht darin, aus dieser bewussten Ewigkeit des Seins den Verlauf und den Prozess des Werdens zu besitzen, ihn zu führen, ihn von dort aus zu regieren. Eine spirituelle Selbstmeisterschaft also, die einen vollkommen anderen Charakter hat als das, was wir mit unseren eigenen Mitteln, mental oder vital oder mit feinstofflichen Energien oder Kräften versuchen. Und diese grundlegende Veränderung kann nur geschehen, wenn wir nicht mehr länger in unseren materiellen Beschäftigungen absorbiert sind und uns aus diesen zurückziehen. Dies muss nicht, um Missverständnisse auszuschließen, zu einer Zurückweisung oder Verneinung des Lebens oder des Körpers führen. Doch wir müssen lernen, ständig, ununterbrochen, in den inneren und höheren Ebenen des Mentals und des Geistes zu leben. Denn die Anhebung unseres Bewusstseins in ein spirituelles Prinzip geschieht durch einen Aufstieg und ein Nach-Innen-Gehen, weg von unserem flüchtigen, vergänglichen Dasein, das von Augenblick zu Augenblick lebt, in das ewige Leben unseres unsterblichen Bewusstseins. Und beide Bewegungen, der Aufstieg nach oben und das Zurücktreten ins Innere, sind hierzu erforderlich, essentiell. Bei all dem geht uns nichts verloren. Denn unser Bewusstsein und unser Ausdrucks- und Wirkungsfeld in der Zeit weiten sich. Unsere mentale, vitale und auch körperliche Existenz werden aufgenommen und zu einem höheren Sinn und Zweck geführt. Wir lernen uns selbst ganz anders zu erfahren, nicht mehr länger als ein Bewusstsein, das an den jetzigen Körper gebunden ist, sondern als ein ewiger Geist, der all die Welten, all diese Leben für unterschiedliche Selbsterfahrung nutzt. Wir nehmen uns als eine spirituelle Entität wahr, die ein kontinuierliches Seelenleben besitzt, die ihr Wirken und ihre Aktivitäten in verschiedenen physischen Existenzen nach und nach entwickelt, als ein Sein, das sein eigenes Werden vollkommen bestimmt. In diesem Wissen, kein mentales Wissen, sondern ein Wissen durch Identität mit dieser spirituellen Substanz, ist es, man könnte sagen, zum ersten Mal möglich, wirklich frei zu sein. Nicht mehr Sklave eines blinden, karmischen Impulses, sondern tatsächlicher Meister unseres Wesens und unserer Natur. Ein Meister, der nur einem unterliegt, dem Göttlichen in unserem Inneren. Dieses grundlegende Ergebnis, die Bewusstseinsumkehr vom Sklaven zum Meister, beschreibt Sri Aurobindo in den allerersten Worten von Buch 7, dem Buch des Yoga in Savitri. Sie sind quasi der Schlüssel zu allem, was dann folgt, und das vorweggenommene Ergebnis des Suchens nach der Seele. Fate followed her foreseen immutable road. Man's hopes and longings built the journeying wheels that bear the body of his destiny and lead his blind will towards an unknown goal. His fate within him shapes his acts and rules. Its face and form already are born in him, its parentage is in his secret soul. Here matter seems to mould the body's life, and the soul follows where its nature drives. Nature and fate compel his free will's choice. But greater spirits this balance can reverse, and make the soul the artist of its fate. This is the mystic truth our ignorance hides. Das Schicksal folgte seiner vorhergesehenen, unveränderbaren Bahn. Die Hoffnungen und Sehnsüchte des Menschen bilden die reisenden Räder, die das Gehäuse seines Schicksals tragen und seinen blinden Willen zu unbekanntem Ziel hinführen. Sein Schicksal in ihm selbst formt sein Wirken und regiert. Sein Gesicht und seine Form sind bereits in ihm geboren. Der Ursprung, die Elternschaft, liegt in seiner verborgenen Seele. Hier scheint Materie das Leben des Körpers zu formen und die Seele folgt, wohin die Natur sie treibt. Natur und Schicksal erzwingen die Wahl ihres freien Willens. Doch größere Geister können diese Balance umkehren und die Seele zum Künstler ihres Schicksals machen. Dies ist die mystische Wahrheit, die unsere Unwissenheit verbirgt. Wenn wir diese Erkenntnis, diese tatsächliche Befreiung erlangen, dann endet auch eine andere Unwissenheit, und zwar die, die wir egoistische oder egozentrierte Unwissenheit genannt haben. Denn solange wir gebunden sind durch unsere Natur, unser Karma, unser Dharma, unser Schicksal, ist das, was wir als göttliches Leben bezeichnen, entweder unerreichbar oder unvollkommen in seinem Ausdruck. Denn wir leben dann immer noch in unserem Ego. Wir identifizieren uns mit einem bestimmten Aspekt, einer bestimmten Linie, mit diesem Leben, diesem Mental, diesem Körper, und dies verzerrt und verfälscht unsere wahre Individualität, die Seele oder das seelische Wesen. Wir erfahren uns weiterhin als getrennt von anderen Seelen, sind in unserer eigenen Erfahrungswelt verhaftet und eingeschlossen und können deshalb nicht das universale Individuum, das kosmische Selbst sein. Und wir sind immer noch von Gott, von unserem höchsten Selbst getrennt, von einem Selbst, das gleichermaßen das eine Selbst in allen und allem ist und das auch in unserem Innersten wohnt. Wenn sich aber unser Bewusstsein in die Höhen und Tiefen und Weiten des Geistes erhebt und dazu wird, dann kann das Ego nicht länger überleben. Es ist zu klein, zu schwach, um in dieser Weite zu bestehen, und es löst sich darin buchstäblich auf. Einfach deshalb, weil das Ego durch Begrenztheit existiert und es ohne Begrenztheit in dieser Weite verschwindet. Wenn dies geschieht, werden wir tatsächlich universal. Wir nehmen ein kosmisches Bewusstsein an, indem wir mit dem Selbst und dem Geist, mit dem Leben, dem Mental und auch mit dem Körper aller Wesen identifiziert sind, oder wir steigen zu einem höchsten Gipfel auf, in eine Grenzenlosigkeit und Ewigkeit von Selbstexistenz, die von unserer kosmischen und individuellen Existenz vollkommen unabhängig ist. Unser Ego kollabiert in der kosmischen Unendlichkeit oder es fällt ins Nichts, kann in den Höhen des spirituellen Äthers nicht mehr atmen. Und auch wenn die äußere Natur die alten Bewegungen des Egos quasi aus Gewohnheit fortsetzt, auch sie fallen nach und nach ab und werden durch ein neues, unpersönliches und gleichermaßen persönliches Wirken, das beste Wort dafür wäre vielleicht überpersönliches Wirken, ersetzt. Durch eine überpersönliche Schau, eine überpersönliche Wahrnehmung, ein überpersönliches Handeln. Wichtig dabei ist, da dies eine Tür für feindliche Suggestionen, etwa die Suggestion von Auslöschung sein kann, das Verschwinden des Egos führt nicht zur Zerstörung unserer wahren Individualität, unserer spirituellen Existenz und damit unserer Existenz überhaupt. Was jedoch geschieht, ist, dass die uns allzu vertraute Existenz, unser Ego, durch den Purusha ersetzt wird. Durch einen Purusha, der in seinem Wesen nicht nur individuell, sondern ein bewusstes Gesicht, eine bewusste Gestalt des universalen Seins ist. Und ebenso darüber hinaus ein Selbst und eine Macht des transzendenten Göttlichen in der kosmischen Natur. Neben dem Ende der egozentrierten Unwissenheit, der Unwissenheit also, die dadurch entsteht, dass wir um unser Ego kreisen, führt das Erwachen in den Geist, den Spirit, auch zur Auflösung der sogenannten kosmischen Unwissenheit. Denn dann wissen wir uns selbst nicht nur als das kosmische Selbst, sondern auch als das zeitlose, unveränderbare Selbst, das sich sowohl im Kosmos wie auch jenseits des Kosmos selbst besitzt. Und wenn dieses Wissen, diese Erkenntnis zur Basis des göttlichen Spiels in der Zeit wird, wenn wir das göttliche Spiel aus diesem Selbst heraus erkennen und schauen, dann sind das Eine und die Vielen, die ewige Einheit und die ewige Vielheit versöhnt. Die Seele vereint sich mit Gott und entdeckt das Göttliche im Universum. Und in dieser Erfahrung, in dieser Verwirklichung können wir uns dem Absoluten nicht nur in seiner reinen Formlosigkeit, sondern auch als Ursprung alles Relativen zuwenden, als Ursprung aller Umstände, aller Ereignisse, aller Beziehungen. Wir besitzen die Welt in uns selbst in ihrer größtmöglichen Weite, und wir sind uns ihrer Abhängigkeit von der Quelle, von eben diesem Absoluten, stets bewusst. Und wenn wir die Welt dann auf diese Weise schauen, wenn wir sie quasi in ihr wahres Dasein erheben, dann schauen wir auch ihre absoluten Werte oder Wertigkeiten. Wahrheit, Liebe, Schönheit, Fülle oder Wonne, die dann in ihrem Ursprung im Absoluten zusammenfließen. Wenn dies geschieht, wenn wir dies verwirklicht haben, ist unser Selbstwissen in seiner Essenz vollständig. Und dann verschwindet auch eine weitere Unwissenheit, die wir praktische Unwissenheit genannt haben. Eine Unwissenheit, die der Grund für all das Durcheinander, all die Verwirrung, für alle Konflikte, Dissonanzen und Zwietracht im Leben selbst ist. Falsches Handeln, Leid, Falschheit und Irrtum werden durch den richtigen Willen, der aus dem Selbstwissen erwächst, ersetzt. Und die damit verbundenen falschen Werte treten vor den wahrhaftigen, göttlichen Werten zurück, den Werten der wahren Bewusstseinskraft und des wahren Ananda. Und die Voraussetzung, die Bedingung dafür, für ein richtiges Bewusstsein, ein richtiges Handeln, ein richtiges Sein, nicht im menschlich-moralischen, sondern im wirklich göttlichen Sinne, ist eben die Einheit mit Gott, die Einheit mit allen Wesen, ein Leben, das von innen und nicht aus dem Äußeren heraus geformt und regiert wird, ein Dasein, in dem die Quelle allen Denkens, allen Willens, allen Wirkens der Geist ist. Und dieser Geist wirkt durch seine eigene Wahrheit und sein eigenes Gesetz, durch eine Wahrheit und ein Gesetz, die nicht durch das Mental der Unwissenheit geformt werden, sondern die selbst existent und vor allem auch spontan in ihrem Ausdruck sind. Kein Gesetz im üblichen Sinne also, etwas, das sich über die eigentlich dahinterstehende Wahrheit legt und diese in gewisser Weise in ein Korsett zwingt, sondern eine Wahrheit, die unmittelbar in und aus ihrem eigenen Bewusstsein wirkt, in einem freien, leuchtenden, plastischen und automatisch spontanen Prozess des Wissens. Wahrheit, Wille und Wirken werden zu einer untrennbaren Bewegung. Und hier sehen wir nun noch einmal sehr klar die Methode und auch das Ergebnis dessen, was wir als bewusste, spirituelle Evolution bezeichnen. Eine Transformation des Lebens der Unwissenheit in das göttliche Leben des wahrheitsbewussten Geistes, eine Umwandlung der mentalen Seinsweise in eine spirituelle und supramentale und eine Selbstausdehnung, eine Weitung aus der siebenfachen Unwissenheit in das siebenfache Wissen. Dabei nimmt das höchste, das spirituelle Daseinsprinzip die niederen Daseinsebenen, kosmisch wie individuell, in seine Wahrheit auf und transformiert sie in eine bewusste Manifestation des Geistes. Und das wahre Individuum, das spirituelle Sein, tritt hervor. Ein Sein, das, wie wir eben hörten, gleichermaßen individuell, universal und selbsttranszendent ist. Und das Leben selbst, all die Dinge, die uns begegnen, alles Wirken in der Welt, ist nun in dieser neuen Schau und Wahrnehmung etwas vollkommen anderes als das, was wir in unserem gegenwärtigen Zustand täglich sehen und erfahren. Sie ist kein Gebilde, keine Formation mehr, die von einer trennenden Unwissenheit erschaffen wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt weiter einen schönen Tag oder Abend. Wir hören uns wieder beim nächsten Podcast, Die Philosophie der Wiedergeburt, Teil 1. Uns, das Sri Aurobindo Center Berlin, findet ihr unter www.sacb.de, wo auch weitere Texte, Vorträge und andere Beiträge zu Sri Aurobindo und Sri Aurobindos Yoga eingestellt sind.